Das Wesen der Heimat leuchtet in der Ferne am stärksten. Das Wesen der Heimat leuchtet in der Ferne am stärksten. Dieser Satz von Martin Heidegger passt perfekt über diese Situation einsamer Verzweiflung, in die sich der jüngere Sohn des Vaters hineinmanövriert hat. Das Wesen seines Vaterhauses leuchtet ihm in diesen Momenten als Geborgenheit, als Güte und als Fürsorge. Aber zum Anfang. Am Anfang der nachfolgenden Ereignisse steht eine Entscheidung Jesu und steht auch das Verhalten Jesu, nämlich Kontakt zu halten zu den ortsbekannten Sündern und denen, die in Ort und in der Stadt eben nicht so viel galten aufgrund ihres Verhaltens. Und Jesus hat sogar mit ihnen gegessen, also Tischgemeinschaft gepflegt. Das ist natürlich, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, ist das nicht ohne gewisses Risiko, weil man natürlich sich dem Verdacht aussetzt, die Tatsünden dieser Menschen, mit denen man da Gemeinschaft hat, gut zu heißen. Und ganz so einfach ist das für uns ja auch nicht, die Scheidung hinzukriegen zwischen einem Täter und seiner Tat. Und es ist auch nicht so einfach, einen Menschen nicht mit seiner Sünde zu identifizieren. Aber in den Augen Jesu ist ein Mensch mehr als seine Tat und mehr als seine Sünde. Er ist nicht seine Tat und wir sind nicht unsere Taten. Für einen Schriftgelehrten und für einen Pharisäer zur Zeit Jesu ist es so, dass menschliches Fehlverhalten den Menschen als Ganzen verunreinigt. Aber es verunreinigt nicht nur den Menschen, sondern auch das Land und den Tempel. Und eigentlich ist das Verständnis der Pharisäer so, dass die Menschen durch ihre Sünde, durch ihre Sünde Gott selbst aus dem Land vertreiben. Und darum werden Sünder, ja, gemieden, ausgestoßen und ausgegrenzt. Und so wird natürlich ein sündiger Mensch durch die Haltung eines Pharisäers und eines Schriftgelehrten in die soziale Isolation getrieben. Der Pharisäer selbst betreibt eine strenge Gesetzesobservanz, das heißt, er zieht die Gesetze des Alten Testaments absolut in sein Leben hinein und heiligt sich selbst durch die strenge Beachtung dieser Gesetze. Und durch das Halten dieser Gesetze erarbeitet er sich eine Gerechtigkeit, die vor Menschen gilt, aber die auch vor Gott gilt. Und so kommt das dazu, dass der Schriftgelehrte und der Pharisäer sich selbst als rein und gerecht betrachtet, den Sünder natürlich als ungerecht und unrein. Und vollkommen klar ist, er meidet die Ungerechtigkeit und er meidet die Unreinheit. Und der Vorwurf der Pharisäer und der Schriftgelehrten an Jesus ist jetzt dieser: Jesus, durch dein Verhalten, also dadurch, dass du dich mit diesen Sündern abgibst, reißt du diese Unterscheidung zwischen rein und unrein, zwischen gerecht und ungerecht ein. Und du holst diejenigen, die dafür sorgen, dass Gott aus dem Land verstoßen wird, du holst diese Menschen, diese sündigen Menschen in die soziale Gemeinschaft zurück. Also eigentlich bedeutet das, Jesus, du sorgst mit deinem Verhalten dafür, dass Gott selbst aus dem Land vertrieben wird. Das ist ein schwerer Vorwurf. Und Jesus antwortet auf diesen Vorwurf mit drei Gleichnissen. Das erste Gleichnis, das ist dieses schöne Gleichnis von dem Hirten, der 100 Schafe hat. Und dann merkt er: Mensch, mir fehlt ja ein Schaf. Und als er das merkt, beginnt eine rastlose und intensive Suche, bis er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat und es auf den Schultern zurück zu seiner Herde trägt. Und dann, und das ist das Besondere, was Jesus erzählt, dann beginnt ein großes Fest. Ja, also wenn ich jetzt mein Schaf zurückgefunden habe, feiern hier unbedingt ein Fest. Aber dieser Hirte feiert ein großes Fest. Und er feiert es deshalb, weil er das, was verloren war, wiedergefunden hat. Und Jesus deutet dieses Fest mit den Worten: So wird auch die Freude im Himmel sein über einen jeden Sünder, der zurückkehrt, mehr als über 100 Gerechte. Das muss man natürlich auch, wenn man sich das direkt durch den Kopf gehen lässt, das muss man auch als Spitze Jesu gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten hören, die sich selber ja als rein und als gerecht verstehen. Und zudem zeichnet Jesus ein anderes Bild von Gott, als es die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben. Und dann muss man natürlich auch sagen, ein Schaf ist ein Herdentier. Es ist das Wesen eines Schafes, Teil einer Herde zu sein. Allein ist ein Schaf verloren. Allein zu sein ist dem Schaf wesensfremd. Dann erzählt Jesus ein zweites Gleichnis. Und zwar von einer Frau. Die Frau hat 10 Silbergroschen. Dann verliert sie einen Silbergroschen. Und als sie das bemerkt hat, stellt sie, wie Frauen so sein können, das Haus auf den Kopf, fegt und putzt alles, bis sie diesen einen einzigen Silbergroschen wiedergefunden hat. Und als sie diesen Silbergroschen wiedergefunden hat, lädt sie ihre Freundinnen und ihre Nachbarinnen ein und sie beginnt ein großes Fest. Da denkt man natürlich, wie teuer ist das wohl geworden im Gegenüber zu dem Silbergroschen, den sie da wiedergefunden hat. Auch das kommentiert Jesu mit den Worten und sagt: So wird die Freude bei den Engeln Gottes sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und dann muss man natürlich auch sagen, die Bestimmung eines Silbergroschens ist es, als Geld und als Tauschmittel zu dienen, und es ist nicht Sinn eines Silbergroschens, dass es irgendwo verborgen und versteckt unter dem Schrank liegt. Es geht also bei dem, was Jesus da erzählt und was er vorlebt, um Ausgrenzung, um Wiederbringung. Es geht darum, dass das Verlorene zu suchen ist. Es geht auch um die Erfüllung eines Wesens oder um meine Bestimmung oder seine Verfehlung. Es geht um Meidung und Suchen. Und es geht somit auch um das religiöse Verhältnis und Verhalten. Und weil Jesus das ist, der dieses Gleichnis erzählt, ist meine Schlussfolgerung aus seinen Gleichnissen auch nicht in mein Belieben bestellt. Nach Jesus geht es immer darum, welchen Blick und welche Perspektive ich einnehme, wenn ich auf meine Mitmenschen gucke. Ist das ist Jesu große Frage an mich und an Sie heute Vormittag, ist das der Blick des harten, hartherzigen Menschen, der sich selbst für gerecht hält und rein? Oder ist das der liebende Blick desjenigen, der das sucht, was verloren ist? Und der sich auch nicht scheut, sich selber dem Risiko auszusetzen, durch den Kontakt mit den Ausgestoßenen und Gemiedenen selbst in Verruf zu geraten. Jesus stellt mir also mit seinen Gleichnissen die kritische Frage, ob es Menschen gibt, da müssen Sie jetzt mal genau überlegen, ob es Menschen gibt, die sie ausgrenzen und die sie vermeiden ob sie das bewusst tun oder ob sie das unbewusst machen. In jedem Fall ist es nicht christlich. Unser Sehen, also dies hier, ist ein ganz natürlicher Akt. Wir haben Augen und wir sehen. Wir sehen immerzu und permanent. Wenn ich aber jemanden bewusst in den Blick nehmen will, dann muss ich das mit meinem Willen steuern. Dann leitet mein Wille mein Sehen. Und so ist Jesu weitere Frage an mich, ob mein Wille zum Sehen und zum Wahrnehmen, ob dieser mein Wille von seinem Geist geprägt ist, ob ich also meine Mitmenschen mit den liebenden Augen Jesu sehe und seine Perspektive einnehme oder eben nicht. Und dann erzählt Jesus ein weiteres Gleichnis. Er erzählt das, um sein Verhalten zu verdeutlichen und um zu einer Änderung des Verhaltens den Sündern und Zöllnern gegenüber einzuladen. Und die Geschichte beginnt so. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Sie hören das und ich hoffe, sie stutzen. Muss das nicht heißen, ein Vater hatte zwei Söhne? Aber Jesus sagt, so steht das in der griechischen Bibel, Anthropos, und das ist der Mensch. Also ein Mensch hatte zwei Söhne. Ein Kind macht einen Menschen zum Vater. Und das Kind empfängt sein Leben von seinem Vater. Er verdankt sich seinem Vater. Und ein Vater ist ohne sein Kind nicht zu denken. Und das Kind nicht ohne seinen Vater. Also das Verhältnis zwischen Vater und Kind ist ein existenzielles. Das ist nicht so leicht zu lösen. Das eine geht nicht ohne das andere. Sie gehören zusammen. Aber dann überlegt man natürlich, kann das sein? Kann das sein, dass dieser Mensch in unserem Gleichnis seine Vaterrolle noch nicht umfänglich angenommen hat? Deutet dieses Hilfsverb haben darauf hin, dass der Mensch zwei Söhne hat, wie er auch ein Haus hat, wie er auch einen Acker hat, wie er auch ein Pferd hat, mehr Ding als Kind? Das wäre sozusagen die negative Sicht vom Haben. Aber es würde auch die Haltung des Vaters zu seinen Söhnen prägen. In der Beziehung zu ihm würden sie jedenfalls sich nicht als eigenständige Persönlichkeiten wertgeschätzt fühlen, sondern sie wären wahrscheinlich von ihrem Vater instrumentalisiert und zu seinen Zwecken genutzt. Es wäre keine liebevolle, es wäre eine dingliche, es wäre eine Zweckbeziehung. Aber positiv wäre das Haben so zu verstehen: zu einem Menschen gehören zwei Söhne. Und für diese zwei Menschen, zwei Söhne, ist der Vater vollumfänglich und fürsorglich verantwortlich. Und er tut alles, damit sie zu eigenständigen und selbstbewussten Persönlichkeiten sich entwickeln. Und er gibt ihnen das mit ins Leben, was ihn selber trägt, hält und was ihn formt. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Hier steht jedenfalls, ein Mensch hatte zwei Söhne, einen älteren und einen jüngeren. Den älteren denken wir uns jetzt pflicht- und verantwortungsbewusst. Er scheut das Risiko und pflegt die Tradition und ist in seinem Elternhaus verwurzelt. Den Jüngeren denken wir jetzt freiheitsliebend, seine Unabhängigkeit forcierend. Er denkt in die Weite und ist dem Neuen und Unbekannten gegenüber nicht abgeneigt, dem Wagnis auch nicht. Und der Jüngere ist es, der den Menschen in unserem Gleichnis anspricht, und zwar als Vater. Da fällt das erste Mal das Wort und der Begriff Vater. Und so spricht er ihn aus seiner Beziehung als Sohn an und ihn selbst auf seine Rolle als Vater. Und er fordert von seinem Vater den ihm zustehenden Erbteil. Das ist zwar, kann man sagen, nach allem, was man darüber lesen kann, ungebührlich, aber nicht ungesetzlich. Aber in diesem Moment ahnt der Vater wohl, dass sein Sohn ihn verlassen wird. Und so wie der Hirte in dem Moment, als er das Fehlen seines Schafes merkt, die Bedeutung erfährt, die dieses Schaf für ihn hat, und die Frau die Bedeutung des Silbergroschens, als dieser ihr verloren geht, so erfährt der Vater den Schmerz seiner Liebe zu seinem Sohn, als dieser dabei ist, ihn zu verlassen. Und ich sage ganz bewusst, er erfährt den Schmerz, weil die Empfindung der Liebe, des Schmerzes der Liebe ins Leibliche geht. Der Vater spürt den Schmerz seiner Liebe über den Verlust seines Sohnes in seinen Organen. Der merkt das körperlich. Der Vater will ohne seinen Sohn nicht sein und lässt ihn trotzdem gehen und gibt ihm, was er zu seinem Lebensunterhalt nötig hat. Und im Griechischen steht an dieser Stelle das kleine, bedeutungsvolle Wörtchen Bios. Wir kennen das aus der Biologie und Bio. Das ist das Leben. Das meint Leben, das meint Lebensunterhalt, aber es kann auch Vermögen meinen. In jedem Fall können die Zuhörer mithören, dass der Vater seinen Sohn ins Leben entlässt und ohne Einspruch ziehen lässt, damit dieser sein Glück und so sich selbst unabhängig von seinem Vater suchen kann. Der Sohn versucht sich also unabhängig von seinem Vater in der Ich-Werdung. Und der Vater stattet seinen Sohn aus mit dem, was dieser für sein zukünftiges und eigenständiges Leben benötigt. Und er empfängt sozusagen sein Leben von seinem Vater. Und weil dies weder mit einem Hintergedanken noch mit einer Bedingung auch nicht manipulativ geschieht, so ist das als reine Gabe des Vaters zu verstehen. Wir unterscheiden ja Gabe von Geschenk. Geschenk ist, wenn jemand mir etwas wiedergibt. Eine Gabe ist, wenn ich nichts wiederbekomme, also nicht damit rechne, etwas wiederzubekommen. Und wenn ein Geber seine Gabe aus der Hand gegeben hat, dann hat er sie weggegeben, dann hat er sie übergeben, dann hat er damit nichts mehr zu tun. Die Verantwortung für die Gabe liegt bei dem Sohn und nicht mehr bei dem Vater. Aber gleichzeitig ist es so, dass derjenige, der dem anderen etwas gibt, in dieser Gabe mitgegeben ist. Er ist in dieser Gabe vorhanden. Es bleibt immer die Gabe des Vaters, die der Sohn empfangen hat. Der Sohn geht fort, aber er geht nicht gut um mit dem Bios, mit der Gabe seines Vaters. Er verschleudert es. Er findet kurzlebiges Glück und minütliche Freude. Aber sein Leben, das verliert er unter seinen Händen. Das, was er probiert hat, also die Ich-Werdung, die Selbstständig-Werdung, das misslingt. Und hier ist jetzt der Ort für eine kurze theologische Notiz über die Sünde. Die Ursünde oder die Grundsünde, egal wie Sie das jetzt nennen, ist unsere willentliche oder unwillentliche und unbewusste Trennung von Gott. Wir gehen von Gott fort, wir verlassen unsere Bestimmung, wir verlassen das Vaterhaus und wir gehen Gott verloren. Und aus dieser Grundsünde heraus ereignen sich die Tatsünden. Aber diese Tatsünden, die geschehen nicht einfach so. die haften an uns, die bleiben an uns hängen. Ich bin immer derjenige, der da geleugnet hat. Ich bin immer derjenige, der dort nicht die Wahrheit gesagt hat, das ist aber Leugner, das stimmt, aber der gestohlen hat oder der betrogen hat. In der Nähe Gottes ist das Leben, aber in der Ferne wohnt der Tod. Und der jüngere Sohn hat die Gabe seines Vaters verschleudert und so gegen ihn versündigt. Und weil die Sünde gegen einen Menschen zugleich Sünde gegen Gott ist, darum sagt er auch, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und damit will er vor den Vater treten. Als er in seinem tiefsten Schlamassel sitzt, sein Leben verschleudert hat und gesündigt hat und durch den Umgang mit Schweinen sich kultisch verunreinigt hat und als er schweren Hunger leidet, in diesem Schlamassel erinnert er sich seines Vaters und denkt daran, wie fürsorglich und wie gütig, wie liebevoll auch der Vater mit seinen eigenen Mitarbeitern umgeht. Und in diesem Schlamassel entdeckt er auch, was ihn eigentlich in seinem Leben bis dahin getragen hat. Und dann will er zu seinem Vater zurück. Und dabei kalkuliert er auf das Gerechtigkeitsempfinden seines Vaters. Er sagt sich nämlich, meine Sohnschaft habe ich verspielt. Das kann ich jetzt nicht mehr verlangen. Aber stell mich doch ein wie einen deiner Tageslöhner. Und so verbunden mit dem Schuldbekenntnis will er vor seinen Vater treten und er macht sich auf den Weg und er begegnet der barmherzigen Liebe seines Vaters. Noch bevor er überhaupt etwas sagen kann, hat dieser ihn als Zeichen seiner Vergebung geküsst. Und mit einem einzigen Kuss die belastete Vergangenheit seines Sohnes weggewischt. Die Vergangenheit ist weggewischt, die Zukunft ist eröffnet und befreit. Auch diese kultische Unreinheit des Sohnes, die er durch den Umgang mit den Schweinen hatte, schreckt den Vater in seiner Liebe für seinen Sohn nicht ab. Und Gewand, Ring und Schuhe sind Zeichen dafür, dass der Jüngere wieder als Sohn eingesetzt ist. Und so ist die Sehnsucht des Vaters, seinen geliebten Sohn in seiner Nähe zu haben, wieder in seiner Nähe zu haben, an ihr Ziel gekommen. Die Liebe hat erreicht, was sie wollte, die Heimholung des Sohnes. Und der Theologe Eberhard Jüngel schreibt dazu, wer sich von dieser Liebe beschenken lässt, also wer sich von Ihnen hier im Gottesdienst, von dieser Liebe Gottes beschenken lässt, der ist von Neuem geboren. Und das muss gefeiert werden. Soweit Jüngel. Und das tun die dann ja auch. Im Weggang und im Heimgang entdeckt der jüngere Sohn die unendliche Liebe seines Vaters zu sich. Und das heißt natürlich auch, das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, zwischen Sohn und Vater, ist auf eine neue Stufe gestellt. Das ist jetzt ein anderes. Übrigens steckt in dem Wort Vergebung das Wort Gabe. Und das erinnert daran, dass Vergebung bedingungslos gewährt wird. Sie erwartet nichts, überhaupt nichts, nur dass der schuldig gewordene sich beschenken lässt. Aber spätestens an dieser Stelle, aber eigentlich schon vorher, spielt Jesus geschickt mit den Empfindungen seiner Zuhörer. Seine Zuhörer sind ja größtenteils selbst durch Kinder zu Vätern gemacht. Und sie müssen sich durch dieses Gleichnis die ungestellte Frage müssen sich durch dieses Gleichnis die ungestellte Frage beantworten, wie wäre ich selber in dieser Situation mit meinem eigenen Kind umgegangen? Wie hätte ich gehandelt? Und welche religiösen Vorschriften hätten in meinem Handeln eine Rolle gespielt? Und welche theologischen Behauptungen? Und wie hätte sich meine väterliche Liebe ausgewirkt? Also die Zuhörer sind durch diese, Sie merken das vielleicht, dass ich ganz fasziniert von dieser Geschichte bin. Also die Zuhörer sind durch diese glänzende Erzählkunst Jesu in diese Geschichte hineingenommen und zu einer inneren Antwort herausgefordert. Der jüngere Sohn kalkuliert mit der Gerechtigkeit und er begegnet der barmherzigen Liebe seines Vaters. Und nur die holt ihn aus der Verlorenheit. Die Gerechtigkeit schüttet ihre Schenkungen ja nicht wie ein Füllhorn über alle aus. Die Gerechtigkeit lässt einem jeden das zukommen, was ihm zusteht. Und auch hier muss ich also schon genau hingucken, damit ich dem anderen auch gerecht werde. Und auch dabei kann mich der kalte Blick des Gesetzes leiten. Aber Sie wissen ja, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit macht hartherzig. Oder mich leitet der Blick der Liebe für das Verlorene. Es ist ja Jesus, der dieses Gleichnis erzählt. Und wieder ist es nicht in unser Belieben gestellt, wie das zu verstehen ist. Jesus fordert uns auf, uns von der Liebe und von seinem Geist leiten zu lassen. Wir sind jetzt schon eine ganze Menge unterwegs. Können Sie noch? Ja, das ist gut. Weil da fehlt ja noch der Ältere. Der verantwortungsbewusste und pflichtbewusste Ältere hört den Festlärm und er hört von der Heimkehr seines Bruders und er wird zornig. Er wird zornig und verweigert sich dem Fest. Und dann muss man darauf achten, als das so ist, geht der Vater zu ihm. Es ist also wiederum der Vater, der die Initiative ergreift. Da geht der Vater zu ihm, um ihn hereinzubitten. Und dieser macht ihm Vorhaltung. Und er spricht von seinem Bruder, als er mit seinem Vater über ihn redet, als von diesem deinem Sohn da. Er verweigert ihm also die Bruderschaft, verweigert ihm die Familie und verschließt sich ihm und kann sich darum mit ihm auch nicht mitfreuen. Er blickt tatsächlich mit den kalten Augen der Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit auf seinen verlorenen und wiedergefundenen Bruder. Er kann in seinem Bruder, den er jetzt nicht mehr als Bruder benennt, nur den sehen, der seinen Erbteil verschleudert und verschlampt hat. Und er kann in ihm nicht den sehen, der sich auch danach sehnte, zu seinem Vater zurückzukehren. Und ich glaube, spätestens zu diesem Zeitpunkt erkennen sich die Pharisäer und Schriftgelehrten in dem Älteren, der sich dem Fest der Vergebung und der Liebe verweigert. Und da der Ältere sich von seinem Vater ungerecht behandelt fühlt, er schildert ja die Jahre bei seinem Vater als Jahre der Knechtschaft, so fühlt er sich auch instrumentalisiert und ungeliebt. Aber der Vater möchte natürlich mit seinem liebenden Werben beide Söhne in seiner Nähe haben. Der Vater möchte seine Familie wiederherstellen. Der möchte mit beiden wieder harmonisch zusammenleben. Es bleibt zu hoffen, dass der Ältere zu einer liebenden und vergebenden Sicht findet. Er scheint aber zu befürchten, dass das nicht geschehen wird. Er scheint sich in der Härte seines Herzens einzumauern und sich immer mehr zu isolieren, ihm fehlt die Weite und die Tiefe eines liebenden Herzens. Aber Jesus lässt ja mit seiner meisterhaften Erzählung diese Frage offen. Aber für uns wird es ganz klar und ganz deutlich: Sünder ist der Mensch als Geschöpf Gottes, der seinem Gott verloren zu gehen droht und der in seiner Verlorenheit seine Bestimmung verfehlt. Ohne Gott sind wir nicht die Menschen, die wir sein sollen. Aber unser Gott ist der Gott, der seine Menschen sucht, der sie heimholen will, der ohne sie nicht sein will und der sie, der uns also zu unserer wirklichen Bestimmung bringen will. Ausgrenzung und Meidung ist unsere Aufgabe also nicht, sondern das Verlorene suchen sollen wir. Den liebenden Blick gewinnen für die, die uns abhanden zu kommen drohen. Den liebenden Blick auch in unserem Bemühen, dem anderen Menschen, der neben uns und vor uns lebt, gerecht zu werden. Und ihm das zuteil werden zu lassen, was ihm zusteht. Jesus sagt uns also: Lasst euch in allem von meinem Geist leiten. Und er sagt uns auch: Glück und Geborgenheit, die Erfüllung des Lebens, all das gibt es in der Nähe des Vaters, in der Nähe Gottes. Dort wartet das Leben auf dich. Das Wesen der Heimat leuchtet am stärksten in der Ferne. Amen. Jetzt muss ich mal durchatmen. So, wir singen jetzt, ich stehe dazu, Lennart hat das Lied kopiert und schmeißt es an die Wand.